Deutschlandfunk.
Hi, willkommen im Hörsaal. Ich bin Nina Bust-Bartels. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Wir sind eine Produktion von Deutschlandfunk Nova. Ihr bekommt hier jede Woche die spannendsten Vorträge aus der Wissenschaft. Heute geht es um Doping in der DDR. Im Gegensatz zu Doping in der Bundesrepublik war Doping in der DDR staatlich reguliert. Aber war es dadurch für die Sportlerinnen und Sportler sicherer? Dieses Vorurteil kann die Historikerin Jutta Braun widerlegen.
Wir können zeigen, wie stark sich die Dopinganwendung bis hinein in untere Leistungsklassen, auch bis in die Kinder- und Jugendsportschulen hineinfraß. Teilweise wurde den Kindern dort erzählt, bei den Dopingmitteln handele es sich einfach um Pillen, die gegen den Trennungsschmerz vom Elternhaus helfen würden.
Jutta Braun ist Historikerin am Leibniz-Zentrum für zeithistorische Forschung Potsdam. Zusammen mit ihrem Kollegen René Wiese hat sie Ermittlungs- und Gerichtsprotokolle ausgewertet und Aussagen von Funktionären, Trainern und Sportlerinnen und Sportlern analysiert. In ihrem Vortrag beschreibt sie ein Dopingsystem mit zahlreichen Mitwissern und Kollaborateuren. Der Vortrag von Jutta Braun heißt Zwangsdoping in der Diktatur. Und sie hat ihn am 28. Juni 2025 im Rahmen der Langen Nacht der Wissenschaften Berlin gehalten.
Meine Damen und Herren, ich stelle im Folgenden das Gutachten Doping und SED-Unrecht im DDR-Sport vor. Das ist ein Gutachten, das mein Kollege René Wiese und ich in Kooperation mit der Landesregierung von Thüringen erstellt haben. Meine Damen und Herren, das Vorspiel zu den Dopingprozessen glich bereits einem Krimi. Denn die Vertuschung begann schon in der untergehenden DDR. Es sei besser, wenn die Dopingunterlagen nicht aufgefunden würden, so bedeutete ein hoher Sportfunktionär seinem Mitarbeiter in der geheimen Dopingverteilstelle in Berlin im Herbst 1989. Manfred Höppner, der Chefmediziner fürs Doping, sammelte umgehend rote Bücher mit vertraulichen Verschlusssachen ein, die er in einem Panzerschrank sammelte. Die Reißwölfe liefen anschließend die ganze Nacht, um eben dieses Material zu vernichten. Doch nicht nur Unterlagen, auch die medizinischen Artefakte beseitigte sein Team gründlich. Zwei Mitarbeiterinnen mussten unter Hochdruck arbeiten, wie eine von ihnen später in einer gerichtlichen Vernehmung bestätigte. Zitat: Zunächst habe ich die ganzen Tabletten, es war Oral-Turinabol, aus den Verpackungen in eine Plastiktüte gedrückt. Die Kapseln aus den Gläsern ebenfalls. Die Tüten haben wir anschließend in einigen in der Umgebung herumstehenden Mülltonnen versenkt. Das Dopingsystem und seine Spuren landeten um den Jahreswechsel 1989-90 damit erst einmal auf dem Müllhaufen der Geschichte. Doch war es zwei Pionieren zu danken, dass Beweismaterial schließlich doch nicht verloren ging. Als Beginn der Nachwendeaufklärung des Leistungssports der DDR kann eine Reise in den brandenburgischen Kurort Bad Saarow gelten, die kurz vor Heiligabend 1990 vom Heidelberger Molekularbiologen Prof. Dr. Werner Franke und seiner Ehefrau Brigitte Behrendonck angetreten wurde. In der dortigen Militärmedizinischen Akademie vermuteten sie wissenschaftliche Arbeiten zur Dopingforschung und wurden fündig. Der Einblick in die Geheimstudien ergab, ich zitiere aus den Erinnerungen des Ehepaars, Ungeheuerlichkeiten, Betrug en gros, illegale Menschenversuche, darunter Anabolika-Experimente an Jugendlichen. Trotz einer Genehmigung des Verteidigungsministeriums, die streng geheimen Dissertationen und Habilitationen entleihen zu dürfen, setzten ihnen die dortigen Mitarbeiter zunächst erbitterten Widerstand entgegen. Ich zitiere erneut, selbst der schreiende Verschlusssachenoberst, Verteidiger der DDR-Betrugsfachliteratur bis zum letzten Atemzug, erschrie, sie geben sofort die Arbeit zurück, das hat's ja noch bei keiner Armee der Welt gegeben, konnte nicht verhindern, dass die Wahrheit über den DDR-Sport sichergestellt und mit dem ordnungsgemäßen Stempel Geheimhaltung aufgehoben in einer bundesdeutschen Reisetasche landete, gerettet für die Geschichte. Dass auf Basis dieses Materials sowie weiterer eigener Forschung 1991 von Behrendonck und Franke vorgelegte Werk Doping, Dokumente von der Forschung zum Betrug, ist bis heute ein Standardwerk der Aufklärung geblieben. Auch weil es eine lodernde Anklage gegen Dopingbetrug in Ost und West darstellte und damit seiner Zeit weit voraus war. Im gleichen Jahr erstattete Werner Franke Strafanzeige gegen Verantwortliche des DDR-Sports. Das Dopingsystem wurde damit zu einem der Bereiche, in denen die Zentrale Ermittlungsstelle für Regierungs- und Vereinigungskriminalität, ZERF, ihre Untersuchungen zur strafrechtlichen Aufarbeitung der SED-Diktatur aufnahm. Im Rahmen der bald anrollenden sogenannten Dopingprozesse erhielten zahlreiche Funktionäre, Trainer sowie Ärzte und Ärztinnen Geld- und Bewährungsstrafen, darunter auch der ehemalige Präsident des Deutschen Turn- und Sportbundes, DTSB, Manfred Ewald, sowie der im Sportmedizinischen Dienst für Doping zuständige Manfred Höppner. Zum ersten und einzigen Mal waren damit die Vergehen eines kommunistischen Staatssports vor Gericht gestellt und abgeurteilt worden. Zugleich wurden die Prozesse aus den Kreisen ehemaliger SED-Machthaber umgehend als Siegerjustiz diffamiert. Es gehe, so Egon Krenz, Zitat, nicht um Doping, es geht darum, dass hier Revanche genommen wird, weil die DDR im Sport gewonnen hat, weil sie besser war als die alte Bundesrepublik. Zitat Ende. Dieses Narrativ ist bis heute in verschiedenen Variationen in der politischen und publizistischen Landschaft präsent. Der letzte, der sich ihm anschloss, war der Literaturwissenschaftler Dirk Oschmann, der behauptete, es werde nur deshalb so viel über Doping Ost geredet, um nicht über Doping West sprechen zu müssen. Das Gegenteil ist richtig. Denn erst der Blick in die Abgründe des Dopingsystems der DDR schärfte in der Bundesrepublik den historischen Blick für die Verwerfung der eigenen Heuchelei. Die moralische Empörung über die DDR-Vergehen erzeugte erst den politischen Impetus, um Studien zu fördern, die sich auch der Erforschung des bundesdeutschen Sportbetrugs annahmen. Es ranken sich also bereits Legenden um die Prozesse, die mittlerweile selbst historisch geworden sind. Vieles erschwerte sie, nicht nur die Vernichtung von Beweismaterial, sondern auch Drohanrufe bei Zeugen und Geschädigten, die zum Schweigen gebracht werden sollten. Vor allem aber war es ein Wettlauf gegen die Zeit, da eine Verjährungsfrist im Jahr 2000 anstand, sodass nur in ausgewählten Sportarten ermittelt und nur wenige Täter vor Gericht gestellt oder bestraft werden konnten. Gleichwohl haben die Prozesse neben ihrem juristischen Ergebnis einen weiteren bleibenden Wert hervorgebracht, denn die Ermittlungsverfahren zogen einen breiten Verfolgungsradius. Die Ermittler befragten nicht nur Sportlerinnen und Sportler, Trainer, Ärzte und Funktionäre, sondern auch Angehörige von Kliniken, Lehrer an Sportschulen und weitere kleine Rädchen im Getriebe des Dopingapparats. In jeder einzelnen Akte, jedem Verfahren finden sich zahlreiche Aussagen von Sportlern und Sportlerinnen, von Zeugen, Mitwissern und Bystandern. Es ist dieses Material, das mein Kollege René Wiese und ich ausgewertet haben, um die Mechanismen des Staatsdopings präziser auszumessen, aber auch, um zu hören, was die Verantwortlichen eigentlich im Angesicht der Vorwürfe zu sagen hatten. Was sind nun die neuen Erkenntnisse? Von der Forschung wurde bislang herausgearbeitet, wie stark das Dopingsystem staatlich angeordnet, mithin hoheitlich und diktatorisch gesteuert war. Maßgeblich ist hier etwa immer noch die Studie von Giselher Spitzer über das Doping in der DDR. Ehemalige Funktionäre behaupten bis heute öffentlich, das DDR-Dopingsystem sei moralisch besser gewesen als das im Westen, da es staatlich kontrolliert war und wissenschaftlich überwacht wurde und damit vermeintlich weniger gefährlich und gesundheitsschädlich war als das in parzellierten Zirkeln ablaufende Doping im Westen. Wir können hingegen etwas ganz anderes zeigen, dass das System nämlich trotz aller staatlicher Lenkung und trotz aller sogenannter Anwendungskonzeptionen von Dopingmitteln von einem hohen Maß an Willkür gekennzeichnet war. Wichtig ist, dass wir das anhand der eigenen Aussagen nicht nur der Betroffenen, sondern auch der Funktionäre, Ärzte und Trainer selbst nachzeichnen können. Das ist die Qualität der Ermittlungsprotokolle und der Gerichtsprotokolle, dass hier die Verantwortlichen gezwungen waren, Dinge einzuräumen und zu beschreiben, die bis heute und in letzter Zeit verstärkt geleugnet werden und wieder zunehmend im Nebel der Geschichte verschwinden. Wir gehen dieser Willkür primär anhand von zwei Komplexen nach. Wildes oder irreguläres Doping, wie wir es nennen, und Doping in unteren Leistungsklassen und bei Kindern. Da ist zunächst das, was man als wildes Doping bezeichnen kann, also das Hinausgehen über die eigentlich vorgesehenen Dosierungen, wie sie in den Anwendungskonzeptionen niedergelegt waren. Das passierte nicht nur in Einzelfällen, wenn Clubs aus, wie es hieß, club-egoistischen Motiven stärker dopten als eigentlich zugelassen. Besonders die Sportvereinigung Dynamo war für eine solche Praxis verrufen. Sondern solche Radikalisierungen finden sich als prägendes Merkmal des Dopinggeschehens in der gesamten DDR. So schildert ein DTSB-Funktionär selbst, wie eine gefährliche Grauzone entstand, in der Anwendungs- und Kontrollmechanismen unterlaufen wurden. Zur Eskalation der Dopinganwendung trug auch die Prämienfixierung der Trainerschaft bei. Oder es waren besondere Umstände, wie der Boykott der Spiele von Los Angeles 1984, wo die DDR kurzzeitig ihre Bühne verlor, weil sie zu Hause bleiben musste. Ein schwerer Schlag für den DDR-Sport. Daraufhin gab Manfred Ewald ausdrücklich grünes Licht für jegliche Dopinganwendung, auch bei Anschluss- und Nachwuchskadern, um bei anderen Wettbewerben zum Ausgleich besonders glänzen zu können. Zur Eskalation des Dopings gehörte auch der Verstoß gegen eine interne Regel, die eigentlich auch schon moralisch indiskutabel war, dass man nämlich nicht bei Sportlern unter 16 Jahren dopen wollte. Mit der Einführung der Gummiformel der sogenannten biologischen Reife schuf man dann jedoch eine Ausrede vor sich selbst, die Schwelle immer weiter nach unten zu verschieben. Die Sportlerinnen seien zwar erst 13 oder 14, aber eben doch schon biologisch reif und ergo zum Doping freigegeben. Ein Funktionär gab das wörtlich in seiner Vernehmung zu. Ich zitiere, Jugendliche waren Sportler zwischen 14 und 18 Jahren. Unter 16 Jahren durften generell keine Anabolika verabreicht werden. Andererseits hat man in die Richtlinien den Terminus des biologischen Alters aufgenommen, damit man die feste Grenze von 16 Jahren für die Erstanwendung der Anabolika unterschreiten konnte. Zitat Ende. Als zweites war es uns wichtig, die vielfältige Repression gegen Sportler und Sportlerinnen zu verdeutlichen und damit der Legende Einhalt zu gebieten, die Dopinganwendung habe, jedem freigestanden. Nachlesbar ist aber nun in den Aussagen der Athleten und Athletinnen das gesamte düstere Kaleidoskop aus Einschüchterung und Bedrohung. Wenn du dich nicht spritzen lässt, hast du 4 Jahre umsonst trainiert. So lautete etwa eine suggestive Drohung, über die eine Sportlerin in der Vernehmung berichtete. Ein weiteres wichtiges Kapitel sind die Nebenwirkungen. Während die Sportführung das Problem verdrängte, kämpften die Aktiven mit den Anzeichen der gesundheitlichen Schädigungen und körperlichen Veränderungen. Besonders junge Sportlerinnen erlebten die massiven Nebenwirkungen, wie etwa die Virilisierungserscheinungen, als verstörend. Einige suchten deshalb einen Ausweg aus dem Sportsystem. So bemerkte Manfred Höppner während der Spiele in Montreal 1976 bei einer 19-jährigen Sprinterin, Zitat, dass diese zum Rasieren gezwungen ist, die Oberschenkel an der Innenseite stark behaart sind und die Schamhaare bereits bis in die Nabelgegend reichen, Zitat Ende. Obgleich sie eigentlich erst im Alter von 18 Jahren Anabolika hätte erhalten sollen, stellte sich heraus, dass sie durch ihren Trainer seit ihrem 15. Lebensjahr mit derartigen sogenannten unterstützenden Mitteln versorgt wurde. Deshalb habe man sich nun entschlossen, mit ihr zu sprechen. Die Sportlerin wollte mit dem Leistungssport nach den Olympischen Sommerspielen aufhören, weil sie nicht so aussehen wollte wie andere erwachsene Sportlerinnen, die bereits noch stärkere Vermännlichungserscheinungen zeigten. Daraufhin stellte ihr Club sie vor die Alternative. Entweder sie bleibt weiterhin im Leistungssport oder, Zitat, es wird ihr jegliche Unterstützung auch in Bezug der Ablegung ihres Abiturs in 2 Jahren versagt, Zitat Ende. Aus den Vernehmungen wissen wir nun, dass diese Drohung kein Einzelfall war. Auch eine Spitzensportlerin wollte aus Angst vor Folgenschäden mit dem Sport aufhören, doch ein hochrangiger DTSB-Funktionär hat, Zitat, versucht, durch ein persönliches Gespräch meinen Entschluss rückgängig zu machen. Er setzte mich dahingehend unter Druck, indem er äußerte, dass ich mein Abitur und das darauffolgende Studium nicht wie geplant durchführen könnte. Meine Damen und Herren, im Dopingopferhilfegesetz galt psychischer Druck wie dieser ausdrücklich nicht als relevant für eine Entschädigung und hätte bei volljährigen Personen nicht zur Entschädigung führen dürfen. Für die Lebensrealität eines jungen Menschen, auch eines Volljährigen, ist ein solcher Einschüchterungsversuch durch einen hochrangigen Sportfunktionär jedoch zentral, denn er schränkt Handlungsspielräume ein. Und er illustriert, wie es zu Missbrauch und Instrumentalisierung im DDR-Sportsystem gekommen ist. Ein weiterer zentraler Aspekt des Gutachtens ist, wir wollen zeigen, wie weit das Dopingsystem in die Gesellschaft ausfranste und wo sich überall Mitwisser und Kollaborateure befanden. Da war zum einen die Medizin außerhalb der Sportmedizin, denn durch Dopingkonsum schwer geschädigte Jugendliche wurden nicht nur einzeln, sondern gruppenweise in renommierten Kliniken, etwa in Berlin-Buch, abgestellt, entweder um Schäden durch Operationen in Anführungszeichen zu reparieren oder um seelisch und physisch durch Anabolika völlig ausgelaugte Mädchen erstmal dem Blick der Allgemeinheit zu entziehen. Hier ist es sehr gut, dass die Ermittler der Dopingprozesse ihren Vernehmungskreis sehr breit gezogen haben und Angehörige medizinischer Einrichtungen als Zeugen mitbefragt haben. Eine pharmakologische Assistentin an der Akademie der Wissenschaften in Berlin-Buch, die im Bereich Endokrinologie arbeitete, gab bei ihrer Vernehmung in den 90er Jahren an, dass auch ihr aus ihrer klinischen Praxis seit mindestens 20 Jahren Dopingfälle bekannt gewesen seien. Es war ja doch in der DDR eine ganze Menge bekannt, gab sie an. Einfach weil die Sportler, die ausgesondert wurden aus Krankheitsgründen oder auch weil sie unzuverlässig waren, weil sie Westverwandte hatten, die wurden ganz brutal gekippt. Die hatten schlechte Chancen, wieder in ein Berufsleben zurückzufinden. Und die, die krank waren, wurden auch nicht weiter beachtet. Denn sie hatten sozusagen Pech gehabt. Neben der Medizin sind als zweites die Schulen historisch zu beleuchten. Wir können zeigen, wie stark sich die Dopinganwendung bis hinein in untere Leistungsklassen, auch bis in die Kinder- und Jugendsportschulen hineinfraß. Teilweise wurde den Kindern dort erzählt, bei den Dopingmitteln handele es sich einfach um Pillen, die gegen den Trennungsschmerz vom Elternhaus helfen würden. Mein Kollege René Wiese ist zudem der Frage nachgegangen, was die dortigen Pädagogen eigentlich hätten mitbekommen müssen, schon allein angesichts der körperlichen Veränderungen ihrer Schutzbefohlenen. Auch hier hat die ZERF gründliche Befragungen in den Schulkollegien angestellt. Und auch hier wird die Repression deutlich, etwa in einem Fall, als sich tatsächlich einmal ein Direktor und seine Stellvertreterin besorgt an den Sportclub wandten und opponierten, und die Stellvertreterin als Reaktion darauf prompt entlassen wurde. Aus politischen Gründen, wie sie der ZERF später erklärte. Dies zeigt, dass Doping in der DDR hochpolitisch war und in einer Diktatur stattfand, in der die Repression jeden treffen konnte, der sich widersetzte. Das führt zu einem letzten, sehr heiklen Thema, die Eltern. Kinder und Jugendliche wurden nicht nur mit Dopingkonsum belastet, sondern auch mit Schweigegeboten belegt. Das System störte gezielt die Kommunikation zwischen Eltern und Kindern. Auch das geben die Trainer und Funktionäre in den Vernehmungen zu. So räumte ein DTSB-Funktionär ein, Zitat, es war klar, dass Minderjährige nicht aufgeklärt werden konnten. Außerdem schärfte man den Jugendlichen ein, dass sie keinesfalls mit Dritten über die Medikamente sprechen durften, auch nicht mit ihren Eltern. Auch ein Verbandsarzt bestätigte, Zitat, dass die Eltern generell außen vor waren. Es gab auch eine Weisung, dass Eltern nicht aufzuklären waren. Es war uns verboten, den Eltern etwas zu sagen. Dennoch gab es natürlich Eltern, die etwas bemerkten und wissen wollten, was eigentlich los war. Zum Teil wurden sie zurückgewiesen. Zitat, meiner Mutter wurde angedroht, dass wenn sie sich weiter um Aufklärung bemüht, ihre Tochter ausdelegiert werde. So eine Schwimmerin in der Vernehmung. Es gab allerdings auch Eltern, die sich dazu verleiten ließen, selbst Schweigeerklärungen zu unterschreiben. Es gab Mütter und Väter, die körperliche Schäden bemerkten und ihre Kinder von der Schule nahmen, aber auch solche, die nicht handelten, beziehungsweise denen die Karriere der Kinder wichtiger war. So stellten 1980 Eltern fest, dass das Gesicht ihrer 14-jährigen Tochter, einer Schwimmerin, Zitat, aufgequollen war, aus der Brust wuchsen Haare. Dennoch musste das Mädchen immer weiter trainieren, bis ein Jahr später auch noch die Leberwerte so schlecht waren, dass sie ausdelegiert wurde. Die heikle Frage des Umgangs von Kinder- und Jugendsportschulen und Eltern mit der Problematik zeigt, wie stark Doping in der DDR nicht nur Teil einer Sportgeschichte ist, sondern Teil einer Gesellschaftsgeschichte in der Diktatur. Ein besonderes Anliegen der Studie ist es, die Verantwortung von Funktionären, Ärzten und Trainerschaft herauszuarbeiten. Es ist ein Merkmal der Aussagen vor Gericht, wie schwer es den Verantwortungsträgern fiel, ihr Verhalten überhaupt zu rechtfertigen. Und man kann genau nachvollziehen, wie sich die Funktionsgruppen wechselseitig die Verantwortung zuschoben. Aus Sicht eines hochrangigen DTSB-Funktionärs habe man zu sehr den Sportmedizinern vertraut, die die Nebenwirkungen heruntergespielt hätten. Die Sportmediziner wiederum machten die Trainer verantwortlich, die auf rabiate Weise die Erhöhung der Dosierung gefordert hätten, auch um Prämien einzustreichen. Ein Verbandsarzt bezeichnet sich selbst ernsthaft als reinen Erfüllungsgehilfen. Natürlich, um auch seinen Einfluss als möglichst minimal darzustellen im Nachhinein. Wenn das aber tatsächlich so war, lässt das auf eine höchst problematische Berufsethik schließen als Arzt. Einige geben auch zu, dass man mitmachte, weil man Angst hatte. Angst vor dem Verlust des Berufs oder vor dem Verlust der Privilegien. So erklärte ein Sektionsarzt, hätte ich da nicht mitgemacht, wäre das für mich beruflicher Selbstmord gewesen. Ich hätte erhebliche berufliche Nachteile in Kauf nehmen müssen und war dem Staat quasi ausgeliefert. Das Wort Zivilcourage kenne ich. Den Mut zur Umkehr hatte ich nicht. Mein Sohn war bei der NVA und meine Tochter ging noch zur Schule. Meine Familie hätte mit erheblichen Schwierigkeiten rechnen müssen, wenn ich im Gesamtgefüge der unterstützenden Mittel nicht mitgemacht hätte. Und manch einer räumt durchaus auch sein Versagen ein. So erklärt ein hochrangiger DTSB-Funktionär in seiner Vernehmung. Aufgrund meiner Funktion hätte ich natürlich alle erforderlichen Informationen erhalten können, insbesondere auch zu der Frage, ob alle Sportler die UM, also unterstützende Mittel, erhalten würden, auch hiervon Kenntnis hatten und diesem persönlich zugestimmt hatten. Ich habe mir jedoch darüber keine weiteren Gedanken gemacht. Ich kann auch nicht ausschließen, dass ich Näheres nicht wissen wollte, weil ich vielleicht auch geahnt habe, dass solche Mittel ohne die Zustimmung der Sportler eingesetzt worden sind. Der Funktionär fährt in seiner Aussage fort: Ich habe schon befürchtet, dass es insbesondere bei jüngeren Sportlerinnen auch zu gravierenden Nebenwirkungen kommen konnte. Aber ich habe die Verantwortung hierfür weggeschoben. Zu meiner eigenen Entlastung sagte ich mir, dass andere dafür zuständig seien. Und da ich damals mit Arbeit sehr belastet war, flüchtete ich mich auch in die Überbeschäftigung und konnte mir sagen, dass ich keine Zeit dafür hatte, um mich um das Problem der Nebenwirkungen zu kümmern. Die Zeit, die er nicht hatte, nehmen wir uns heute umso mehr. Das Bundesverwaltungsgericht hat im März die Frage der Willkür bei der Dopingvergabe verneint. Meines Erachtens untermauert unsere Studie hingegen jedoch die Willkür im Sportsystem in verschiedener Hinsicht. Die Gesundheitsschäden wurden nicht der allgemeinen Bevölkerung, sondern allein den Sportkadern der DDR zugemutet. Trotz staatlicher Planung war die Anwendungspraxis selbst hochgradig willkürlich. Es gab kein regulatorisches Geländer, an das sich die Verantwortlichen ernsthaft hielten oder auch nur halten wollten. Es war damit völlig unklar, ob Doping im Rahmen der Anwendungskonzeptionen erfolgte oder ob die Dosierung weit darüber hinausging. Es gab ebenso keine schützende Altersuntergrenze, auf die man sich hätte verlassen können. Man konnte als Athlet nicht einmal sicher sein, ob man überhaupt von der Dopinganwendung erfuhr. Allein aus dieser Darstellung ergibt sich, dass die Sportler und Sportlerinnen einem willkürlich verfahrenen Sportsystem und seinen Verantwortlichen ausgeliefert waren. Somit erzählen die Narrative der Vernehmungen und der Aussagen, die die Verantwortungsträger machten, selbst wenn man sie als Schutzbehauptungen einstuft, eine ganz eigene Geschichte. Es ist zumeist die Geschichte einer nachträglichen Flucht aus der Verantwortung. Dennoch ist es wertvoll, die Darstellungen dokumentieren zu können, da sie doch auch viele Details der Mechanismen des Dopingsystems, wie etwa den Trick mit der biologischen Reife, preisgeben. Und es sollte künftig nicht mehr möglich sein, dass die öffentliche Diskussion hinter einen als unhintergehbar anzusehenden Kenntnisstand zurückfällt, der mit der Durchführung der Prozesse eigentlich schon längst erreicht war. Allerdings gelangten damals auch nicht alle Informationen an die Öffentlichkeit. Heute können wir die Akten auswerten. Indem man den Suchscheinwerfer, was ehemalige Systemträger und heutige DDR-Weichzeichner bevorzugt tun, hinsichtlich der Verantwortung vorwiegend auf die Seite der Athleten und Athletinnen richtet, wird der gesamte Bereich der Funktionsträger absichtsvoll abgeschattet. Es ist das Ziel unserer Studie, aus den Prozessakten heraus beide Seiten zu betrachten, die der Verantwortlichen und die der von ihnen erzogenen und betreuten Minderjährigen. Denn die Laufbahnen im Spitzensport beginnen für Sportler und Sportlerinnen in der Regel als Kind oder Jugendlicher. Und dort beginnen auch die Dopinggeschichten.
Das war die Historikerin Jutta Braun mit ihrem Vortrag Zwangsdoping in der Diktatur. Jutta Braun hat ihren Vortrag am 28. Juni 2025 im Rahmen der Langen Nacht der Wissenschaften im Haus der Leibniz-Gemeinschaft in Berlin gehalten. Ich bin Nina Bust-Bartels und ich freue mich, dass ihr zugehört habt.
Deutschlandfunk Nova. Hörsaal. Jeden Sonntag neu. In der Deutschlandfunk-App.